Das kreative Stillektorat ist sehr invasiv und ist nur etwas für Menschen, die Kontrolle abgeben können. Heißt, für mich wäre das zum Beispiel nichts. Hi und willkommen bei der Lektorats-Podcast. Ich bin Xenia Bucher von Equal Rights Lektorat und heute geht es darum, welche Formen von Lektoraten es eigentlich gibt. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin freie Lektorin für Romane und widme mich hier meiner Leidenschaft dem Storytelling. Du findest im Lektorats-Podcast knackige Folgen zu Storytelling-Konzepten mit Analysebeispielen, aber auch längere Interviews mit meinen KundInnen über die gemeinsame Arbeit, vorwiegend im Inhaltslektorat. So, diese Folge ist ein wenig länger als die üblichen Einzelfolgen, weil es so viele Optionen beim Lektorat gibt. Wenn du also konkretes Interesse hast an einem ganz bestimmten Lektorat, schau am besten in deine Kapitel. Bei jedem Podcast-Anbieter ist das anders. Bei Spotify und bei Apple Podcasts kann man auf jeden Fall reinschauen und such dir da dein favorisiertes Lektorat aus. Allerdings empfehle ich dir, alles anzuhören, natürlich. Es lohnt sich immer, alle Optionen auf dem Schirm zu haben, wenn du über ein Lektorat nachdenkst. Manchmal weiß man ja gar nicht, was es noch so für Optionen gibt. Ja, warum mache ich diese Folge? Mir fällt immer wieder auf, dass das, womit ich mich seit 3,5 Jahren 5 Tage die Woche beschäftige, für die wenigsten so selbstverständlich ist wie für mich. Also die verschiedenen Lektorate, was wann nötig ist, was nicht nötig ist, all solche Sachen. Obviously. Bei mir ist das so, ich biete vor großen Projekten im Grunde immer ein kostenloses Kennenlerngespräch an und ich will Zeit sparen, weil ich möchte mich halt auf das Kennenlernen und das Wesentliche konzentrieren. Dich und dein Buch. Deshalb gibt es jetzt diese Podcast-Folge. Hier erfährst du alles zu den unterschiedlichen Lektoraten, die ich anbiete. Aber auch wenn du gar keine potenzielle Kundschaft bist, zum Beispiel Lektorin bist und überlegst, dein Angebot zu erweitern oder Lektorin werden willst, kurz einfach Interesse hast, auch dann wird die Folge nützlich für dich sein, denn alle üblichen belletristischen Lektorate und vergleichbaren Leistungen decke ich in dieser Folge ab. Fangen wir an mit der Basic-Frage, und zwar, wenn ich mein Buch selbst publizieren möchte, welche Lektorate brauche ich? Okay, die meisten kennen das und können sich das selbst beantworten, aber vielleicht sind einige Informationen ja doch neu. Und selbst wenn du keine Ahnung hast und deshalb auch hier bist, kein Problem, Wissen kommt nicht aus dem Nichts, etwas, was viele vergessen, wenn sie was gelernt haben. Der Standardprozess sieht wie folgt aus. Die erste Runde ist das Inhaltslektorat, in der zweiten Runde folgt das Stillektorat und eventuell die dritte Runde das Korrektorat. Zu den Begriffen komme ich gleich, falls sie dir jetzt noch so gar nichts sagen oder du nur vage weißt, was das ist. Aber erst einmal so zu dem Prozedere. Die erste und zweite Runde, also Inhaltslektorat und Stillektorat, sind im Grunde das, was manche als Mindestspülgang für Manuskripte für das Self-Publishing ansehen. Das kann sich aber tatsächlich auch stark unterscheiden. Manche machen nur ein Stillektorat, manche machen nur ein Inhaltslektorat. Das ist dann zum Beispiel zu verantworten, wenn deine Freundin zufälligerweise Dramaturgin ist und dir aus maßloser Großzügigkeit hilft oder dein Freund Redakteur oder Lektor oder ähnliches ist. Aber beim Freundschaftsdienst ist das ja immer so eine Sache. So viele Stunden, wie ich bei einem Stillektorat zubringe, würde ich niemanden als Freundschaftsdienst zumuten wollen. Aber ich gehe jetzt einfach mal die 3 Leistungen durch und vergleiche. Übrigens, das sind nicht die einzigen Leistungen, die es gibt. Ich gehe danach nämlich noch auf Alternativen ein, die viele gar nicht kennen. Also auch selbst die nicht, die sich eigentlich ganz gut mit den ganzen Lektoraten schon auskennen. Was passiert also in dieser ersten Runde dem Inhaltslektorat? Dazu empfehle ich, diesen Podcast zu hören. Weil in meiner ersten Folge geht es ganz konkret um das Inhaltslektorat. Die Folge heißt Vorstellung und was ist kein Inhaltslektorat bzw. was ist ein Inhaltslektorat. Vor allem aber empfehle ich, die Interviews mit meinen KundInnen zu hören, denn da erfährst du im Detail, was die größten Änderungen im Inhaltslektorat sein können. Die unterscheiden sich natürlich mit jedem Buch. Also es ist immer individuell, jeder Prozess ist individuell, die Stärken und Schwächen sind unterschiedlich. Stärken können auch Schwächen sein, auch das ist ein Punkt. In der letzten Folge zum Beispiel beim Buch Das Mom, das erste Buch Ikanan von Henning Adams und Lucia Hellgren, war es zum Beispiel der Anfang, den wir komplett umstrukturiert haben, um Infodumps zu vermeiden. Also Infodumps, heißt, zu viele Infos über die Welt auf einmal zu streuen. Und Henning hat daraufhin diese Infos wunderbar über dieses komplette Buch gestreut, so dass man im Gegensatz zu so, wie es vorher war, wo man halt total überladen war mit den Informationen, dann später als lesende Person es kaum erwarten konnte, mehr zu erfahren. Also man hat richtig danach gestrauchelt, mehr über diese Welt zu erfahren. Wenn wir zu früh mit diesen ganzen Blöcken von Infos beladen werden, haben wir nämlich überhaupt keine Geduld dafür. Aber ganz kurz einmal ganz konkret zu der Struktur eines Inhaltslektorats. Bei mir gibt es im Inhaltslektorat immer Kommentare, also direkt im Manuskript. Und dann noch ein zweites Dokument, den Report, wo ich kapitelweise Anmerkungen notiere, also je nachdem, wie die Kapitel aufgeteilt sind. Also ich gehe nicht auf jedes Kapitel ein, wenn die Kapitel nur 3 Seiten lang sind. Das kommt halt wirklich drauf an. Und zum Schluss gibt es noch einen allgemeinen Teil, wo ich noch einmal urteile, wie sich die Storyline zusammenfügt, wo es spannend ist, wo Längen entstehen, wo die Schwächen und Stärken der Charaktere liegen und was das Ende für eine Wirkung erzielt und ob dies überhaupt gewollt ist. Da habe ich zum Beispiel auch ein Interview mit Tirza Gammerdinger zu ihrem Buch The Grooming Game. Das ist mein erstes Interview gewesen. Da hatte ihr Ende zuerst tatsächlich die gegenteilige Wirkung auf mich ausgeübt, die sie eigentlich erreichen wollte. Ja, weil es durch verschiedene Nuancen missverstanden werden konnte. Aber ohne zu spoilern, es hat den Unterschied zwischen einem schlechten und einem offenen Ende ausgemacht. Welches es natürlich geworden ist, müsst ihr selbst lesen. Und was passiert eigentlich nach dem Inhaltslektorat? Nach dem Inhaltslektorat hat der oder die Autorin für die Überarbeitung erst einmal Zeit. Und diese Zeit, das ist etwas, was wir vorher vereinbaren. Also zumindest bei mir. Alle LektorInnen machen das anders. Bei mir wird das schon vor dem Lektorat geklärt, da ich wie viele andere LektorInnen Monate im Voraus verplant bin und nicht alles stehen und liegen lassen kann, um mich sofort aufs Manuskript zu stürzen, wenn es einmal in meinem Postfach liegt. Deswegen ist es für mich wichtig, dass wir das vorher schon vereinbaren. Und dieser Überarbeitungszeitraum, der wird von AutorInnen immer definiert, also von meinen AutorInnen immer definiert. Die kürzeste Zeit lag bei mir bei 3 Wochen, die längste bei 6 Monaten, bis es wieder zu mir zurückkam für das Stillektorat. Und was passiert jetzt im Stillektorat? Das Stillektorat ist sehr viel intensiver in der Hinsicht, dass ich dabei das Buch Satz für Satz durchgehe. Es funktioniert in der Hinsicht auch ganz anders. Es ist eine ganz andere Ebene. Hier schalte ich auch die Überarbeitungsfunktion von Word ein. Das heißt, ich gehe direkt an den Text dran. Die Änderungen kannst du dann mal ablehnen oder annehmen, je nachdem, und es selber entscheiden. Und in den Kommentaren erkläre ich, was ich mache. Jetzt nicht jedes Mal, das würde viel zu lange dauern. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel merke, okay, das braucht vielleicht eine Erklärung. Und zusätzlich bekommst du dann nämlich noch ein Glossardokument von mir, wo ich die wichtigsten Begriffe erkläre. Wenn wir zum Beispiel einen Perspektivenbruch haben, die können auch übrigens im Inhaltslektorat vorkommen, allerdings viel größer. Das sind die Änderungen einschneidender. Im Stillektorat geht es jetzt um Kleinigkeiten. Als Beispiel, du schreibst in dritter Person Personal, wir erleben alles aus Natalias Perspektive und stoßen auf folgenden Satz. Natalia klettert immer höher und als sie an der Spitze des Baums angekommen ist, versteht sie, das war nicht die beste Entscheidung ihres Lebens. Die junge Frau sitzt in der Baumkrone und bemüht sich nicht, nach unten zu schauen. Hast du es erkannt? Der Perspektivenbruch ist die junge Frau. Hier fahren wir nämlich raus aus Natalias Kopf und gucken von außen auf sie, obwohl wir vorher in ihrem Kopf waren. Das heißt, wir nehmen eine Außensicht ein. Ja, das bedeutet, hier müssen wir junge Frau streichen, mit sie ersetzen, möglicherweise die Sätze nochmal umbauen, damit es sich flüssig einfügt. Das wäre so ein Beispiel für einen Perspektivenbruch im Stillektorat. Eine Sache sage ich allen KundInnen, das Gehirn legt beim Stillektorat quasi einen Schalter um. Beim Inhaltslektorat muss ich das Große und Ganze sehen. Ich muss also einen Schritt zurücktreten, puzzeln, strukturell denken, die ganze Story einschätzen können, wie sie funktioniert, wie die Charaktere miteinander funktionieren und ob es irgendwie hinkommt. Und beim Stillektorat gehe ich aber jeden einzelnen Satz durch. Ich denke hier nicht mehr im Großen und Ganzen. Das würde mich von der Arbeit am Satz tatsächlich ablenken und rausreißen und mir immer ein paar Minuten der Arbeit stehlen. Vielleicht kennst du auch diese Statistik, dass jedes Mal, wenn dich jemand auch nur ganz kurz im Arbeitsflow anspricht, brauchst du 15 Minuten, um wieder die ursprüngliche Konzentration zu erlangen. Und das ist im Grunde das, was dann hier passiert, wenn ich plötzlich umschalten muss und ins Inhaltslektorat springe. Das heißt, ein Stillektorat ist kein zweites Inhaltslektorat. beachte das, denn ein Stillektorat ist nur deshalb bezahlbar, weil wir LektorInnen irgendwann in diesen Arbeitsflow kommen. Die ersten Seiten brauchen viel zu lange, aber ich weiß, nach ein paar Seiten komme ich rein, da habe ich alle Begriffe etabliert, kann nur mit Stichworten in Kommentaren auf Änderungsmöglichkeiten hinweisen und ja, bei Kleinigkeiten wie Füllwörtern, je nach Situation, die Kommentare sogar ganz weglassen, das sind Punkte, aber halt wirklich dieser Arbeitsflow, dass ich dann mehrere Seiten am Stück dann einfach dieses Tunneldenken habe und Satz für Satz das Stillektorat durchführe. Dadurch kommt eine gewisse Geschwindigkeit rein, die es überhaupt bezahlbar macht. Deshalb, falls du überlegst, nach dem Inhaltslektorat dein Manuskript mit deinen Kommentaren zu dekorieren, die nochmal auf das Inhaltslektorat eingehen, auf inhaltliche Sachen, dann denk daran, dass das die Zeit verlängert und dass ich dir dann eventuell schreibe, okay, aber dafür muss ich mehr nehmen. Wie lange brauche ich eigentlich für ein Stillektorat? Beim Inhaltslektorat habe ich das gerade gar nicht gesagt. Das, wenn wir jetzt so von 400 Seiten ausgehen, würde ich sagen wahrscheinlich 3 bis 4 Wochen und entsprechend beim Stillektorat etwa 6 Wochen. Es kommt aber natürlich immer auf meine Auslastung an. Also ob ich andere Projekte habe oder ob ich jetzt gerade ein Projekt nach dem anderen mache. Dann kann ich nämlich auch schneller arbeiten. Inzwischen mache ich es aber so, dass ich dir das Stillektorat in Teilen schicke. Das heißt, du bekommst es nicht am Stück geschickt nach 6 Wochen, sondern nach 1 oder 2 Wochen bekommst du den ersten Teil zugeschickt, dann nach 2 weiteren Wochen den nächsten Teil zugeschickt. Das klären wir vorher, ob ich das jetzt wöchentlich oder 2-wöchentlich mache. Und das bedeutet, dass du parallel daran arbeiten kannst. Beim Inhaltslektorat geht das nicht. Weil meine abschließende Meinung kann ich erst fällen, wenn ich das Buch zu Ende gelesen habe, weiß, wo die ganzen Handlungsstränge hinauslaufen, weil da ändere ich auch oft meine Meinung. Zum Beispiel kann ich zu Anfang einen Charakter total feiern, um am Ende dann festzustellen, dass dieser Charakter komplett redundant ist. Deswegen vermeide ich es, Inhaltslektorate teilweise zu schicken. Okay, und jetzt die 3. Runde. Was passiert eigentlich in diesem Korrektorat und wie unterscheidet es sich vom Stillektorat? Und warum ist es überhaupt nötig, wenn auch schon im Stillektorat auf Grammatik geachtet wird? Ganz kurz, bei einem Korrektorat wird auf Grammatik und Rechtschreibung und Tippfehler geachtet. Darauf wird zwar auch im Stillektorat geachtet, aber das steht beim Stillektorat nicht im Vordergrund. Im Vordergrund steht wirklich der Stil und wie sich der Text liest. Wenn ein Satz zum Beispiel ungewollt ambivalent ist, sich also zum Beispiel missverständlich liest, muss er neu geschrieben werden. Diese Empfehlung gebe ich und weise dich dann auch auf das Problem hin, aber schreibe ihn jetzt nicht jedes Mal für dich neu. Das heißt, du schreibst eine Menge Stellen nach dem Stillektorat noch einmal um. Was ich schon gesagt bekommen habe von einer Kundin: die Korrektorin hat fast nichts mehr gefunden nach dem Stillektorat, daher möchte sie sich das Geld sparen. Sehe ich ein. Was ich auch schon gehört habe: wir haben uns das Korrektorat zwar gespart, aber haben es danach bereut, weil einige LeserInnen dann doch einige Stellen gefunden haben und in ihren Rezensionen darauf hinweisen. Ich empfehle immer, ein Korrektorat zu machen, weil 3 Punkte. Erstens, die meisten Fehler entstehen tatsächlich beim Umschreiben. Also nach dem Stillektorat. Du schreibst, wie erwähnt, eine Menge Stellen nach dem Stillektorat um. Am häufigsten treten nämlich Kasusprobleme auf, weil ein Teil des Satzes umgeschrieben wurde und der andere nicht. Zum Beispiel: ich klettere nicht auf hohen Bäume. Vorher stand da: ich klettere nicht auf den hohen Baum. Deswegen ist da noch dieses N von hohen. Weil unser Gehirn tricky ist und meint clever zu sein, ergänzt es oft Buchstaben, ohne dass wir es mitbekommen. Und es macht es tatsächlich noch öfter, je häufiger wir den Text gelesen haben. Also es lernt quasi den Text auswendig, ohne dass du es merkst. Du als Autorin siehst dieses zusätzliche N auch bei 3-mal Lesen nicht, bis dich jemand darauf hinweist. Magic of our brains. Und genau das führt zu meinem 2. Grund. Dein Text wird nach einem Stillektorat sehr selten komplett fehlerfrei sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir müssen uns im Stillektorat auf so viele stilistische Dinge konzentrieren: den Lesefluss, das Tempo, die Authentizität von Dialogen, die Verständlichkeit. Und on top kommt auch noch die Grammatik und Rechtschreibung. Es kann so viel schneller einfach etwas durchflutschen. Und bei mir trifft dasselbe zu, was für dich zutrifft. Grund 3. Auch ich schaue mir den Text zum zweiten Mal an. Es gibt da irgendeine Statistik, die wurde mir irgendwann im Lektoratsseminar gesagt. Leider habe ich jetzt die genaue Statistik nicht gefunden. Die besagt, dass sich mit jedem Lesen deines Texts die Rate an Buchstaben und Wörtern erhöht, die unsere Hirne für uns ersetzen. Das heißt, bei jedem Mal, wo ich deinen Text lese, verringert sich meine Erfolgsrate, Fehler zu finden. Dafür habe ich leider einen zu hohen Qualitätsanspruch, um dir zu versichern, dass dein Buch danach fehlerfrei sein wird. Das kann ich dann nämlich gar nicht, wenn ich weiß, dass es dazu diese Statistik gibt und mein Gehirn mich austrickst. Und genau das ist der Grund, warum ich keine dritte Runde in Form eines Korrektorats anbiete. Denn ich könnte dir keine gute Qualität garantieren, weil unsere Hirne wissenschaftlich belegt Fehler übersehen werden. Ja, und abgesehen davon langweilt es mich, mich lediglich auf Rechtschreibung und Grammatik zu konzentrieren. Und wenn ich zwischendurch wegnicke, hilft das vermutlich auch nicht bei der Erfolgsquote. Vorhin habe ich ja schon Alternativen erwähnt, die wenige kennen. Ich fange mal mit der Alternative oder Ergänzung an, von der einige vielleicht schon gehört haben, das Manuskriptgutachten. Was ist dieses Manuskriptgutachten und wie unterscheidet es sich von den anderen Lektoraten? Ein Manuskriptgutachten ist die knackige Form des Inhaltslektorats. Dabei gibt es keine Kommentare im Manuskript wie beim Inhaltslektorat und ich gehe auch nicht auf jedes Kapitel ein. Es entspricht in etwa dem allgemeinen Teil, den ich immer ans Ende des Inhaltslektorats setze. Es geht auf die größten Stärken und Schwächen des Romans ein. Wo funktioniert er gut? Wo braucht es noch Arbeit? Charaktere, Spannung, Struktur, Botschaften, die dramaturgische Frage. Im Vergleich ist ein Manuskriptgutachten für so ein 300-Seiten-Buch etwa 10 Seiten lang und ein Inhaltslektorat mindestens 30 Seiten lang. Natürlich geht das Manuskriptgutachten entsprechend schneller, entsprechend ist es auch günstiger. Ich würde es aber nicht unbedingt als Alternative zum Inhaltslektorat sehen, eben weil es so grob ist. Es passt eher, wenn du eine Bewerbung schreibst an Verlage oder Agenturen, um abzustecken, ob das Manuskript überhaupt so funktioniert und wie du es noch upgraden kannst und dir höhere Chancen bei Verlagen und Agenturen erarbeiten kannst. Wenn du dir aber total unsicher bist wegen deines Inhalts, könntest du zum Beispiel mit einem Manuskriptgutachten anfangen und danach erst das Inhaltslektorat buchen. Ich hatte auch schon einige Kundinnen, die 2 Inhaltslektorate gebucht haben. Wenn du das von vornherein planst und das nicht quasi erst im Inhaltslektorat klar wird, dass das Buch noch mehr Arbeit braucht, dann, wenn du das selber einschätzen kannst, kannst du vorher ein Manuskriptgutachten buchen. Aber das ist natürlich auch immer eine finanzielle Frage. Auf meiner Webseite findest du ja auch noch die Leistungs-Sensitivity Reading, die kommt ja auch als Teilleistung im Inhaltslektorat vor. Was hat es mit dem Sensitivity Reading auf sich? Kurz gesagt, ich untersuche das Buch auf potenziell problematische, missverständliche oder strukturell diskriminierende Inhalte. Im Verband für freie Lektorinnen und Lektoren, dem VfLL, gibt es so eine Sprachwandel-AG, an der ich mal teilgenommen habe. Und unter anderem haben wir da gemeinsam ein Kapitel für den aktuellen Leitfaden freies Lektorat geschrieben. Mein Unterkapitel ging um Sensitivity Reading und ich weiß noch, eine Frage, über die wir uns unterhalten hatten, war, ob die Untersuchung von potenziell diskriminierenden oder schädlichen Inhalten nicht sowieso zur Arbeit von LektorInnen gehört. Und wenn man da ganz basic denkt, stimmt das bei einigen Themen vielleicht? Aber die Sache ist ja, dass nicht jede Person alle Lebensrealitäten kennen kann und abdecken kann. Weil erstens müssten wir dafür den halben Arbeitstag nur recherchieren und selbst dann könnten wir nicht komplett verstehen, was im Kopf einer Person vorgeht, die ihr Leben lang auf eine gewisse Weise wegen bestimmter Merkmale Diskriminierung erlebt hat, wenn wir diese Diskriminierung selbst nicht erlebt haben. Das geht einfach nicht. Irgendwo gibt es da Grenzen. Daher ist immer die Frage, welche Themen wir da abdecken können. Zudem kommt halt auch nochmal dazu, dass Personen, die diese Diskriminierung erfahren haben, auch gar nicht unbedingt darüber sprechen können oder darüber lehren können, weil sie diese noch gar nicht wahrgenommen haben oder diese nicht reflektieren. Es gibt ja auch zum Beispiel genügend Frauen, die sagen, ich habe noch nie Sexismus erlebt. Obwohl der überall ist. Deswegen, nur weil jemand zu dieser Gruppe gehört, heißt es nicht, dass diese Person diese diskriminierenden Inhalte erkennt. Ich habe mich zum Beispiel jahrelang mit struktureller Diskriminierung beschäftigt, weil ich sie selbst erlebt habe. Ich kenne mich ziemlich intensiv mit allen möglichen feministischen und sexistischen Themen und Nuancen aus, kann aktuelles Wissen einbringen, was die Beschreibung von Hautfarben angeht oder kann erklären, wann und warum ein White Savior Trope vorkommt. Aber ich bilde mir nicht ein, die Gefühle zu kennen, wenn bei einer Szene, einer Party zum Beispiel die Polizei kommt und ein Schwarzer dabei ist und Racial Profiling stattfindet. Deshalb gibt es diese wunderbare Seite sensitivityreading.de, wo AutorInnen sich für ihr Thema jemanden finden können, der sich damit auskennt und der sich damit beschäftigt. Aber auch dazu werde ich noch irgendwann mal eine komplette Folge vorbereiten, denn Sensitivity Reading hat auch seine Grenzen und schützt nicht vor Klugscheißern, die sich auf alle möglichen Sätze stürzen, die problematisch klingen, selbst wenn sie von AntagonistInnen sind und zu der Story des Bösewichts dazugehören. Anderes Thema, weiter. Das waren erstmal die bekanntesten Leistungen, aber was gibt es noch? Was, wenn ich gar nicht genau weiß, was ich brauche und ich am liebsten einfach nur eine Art Sparringspartner habe, dem ich meine Texte zuschicke, während ich schreibe? Ich empfehle, schreib die LektorInnen deiner Wahl einfach mal an und hake nach, ob sie diese Leistung anbieten, die du dir vorstellst und wie viel das kosten würde. Ich arbeite zum Beispiel mit einem Kunden zusammen, der genau das macht. Der hat mich irgendwann angeschrieben und hat im Grunde gesagt, was er gerne machen würde, was er braucht. Und seitdem machen wir es so, wenn er was Neues geschrieben hat, schickt er es mir zu. Ich gehe die Seiten durch. Es kann, je nachdem, was ihr wollt, ein inhaltliches, aber auch stilistisches Lektorat sein. Dann schicke ich sie ihm wieder zu. Er überarbeitet wieder und schickt sie mir wieder zu. Und das geht dann so weiter. Und parallel schreibt er aber auch weiter. Das heißt, er schickt mir stückweise Texte, während er aber auch parallel die Geschichte erst weiterschreibt. Wir alle arbeiten unterschiedlich, haben andere Schreibprozesse und genauso brauchen wir auch was anderes. Es kommt aber auch immer auf die finanzielle Situation an. Wenn du über deine Finanzen nicht nachdenken brauchst und deine schreiberische Bildung zum Beispiel im Fokus steht, ist dir vielleicht auch egal, dass ich zum Schluss vielleicht noch etwas ganz anderes sage, wenn ich das Buch durchgelesen habe und die Story erst dann vollständig verstehen kann. Vielleicht schreibst du dann noch ein paar Kapitel um oder streichst eines komplett, obwohl du schon stilistisch daran gearbeitet hast. Aber da es nie darum ging, effektiv oder kostengünstig zu arbeiten, tut's nur ein bisschen um die Arbeit daran weh. Und selbst dann weißt du, dass du was gelernt hast. Wenn die Finanzen aber im Fokus stehen und du kratzt für das Lektorat jeden Cent zusammen, würde ich dir diese Arbeitsweise zum Beispiel gar nicht erst empfehlen, sondern strukturierter vorgehen, je nachdem, was du brauchst. Was bedeutet eigentlich Schreibbegleitung? Schreibbegleitung ist im Grunde das, was du draus machst. Zum Beispiel in der Form, die ich eben erklärt habe. Das kann aber auch etwas ganz anderes sein. Also anstatt, dass ich deinen Text lektoriere, kannst du ihn mir auch einfach nur zum schnellen Durchlesen schicken und dann Videocalls buchen, in denen wir dann über deinen Text sprechen. Das ist ein bisschen gröber, aber vielleicht brauchst du in diesem Moment auch nicht mehr als das. Plus, das Schöne daran ist, verbal lässt sich immer etwas schneller ausdrücken als schriftlich. Es kann also durchaus günstiger werden. Du musst nur schnell mitschreiben können. In einem Fall, dazu wird übrigens auch ein Interview rauskommen, habe ich zum Beispiel erst ein Manuskriptgutachten erstellt und danach habe ich erst meinen Kunden mit wöchentlichen Calls bei den Änderungen begleitet. Dazu kann zum Beispiel auch eine Beratung zur Zielgruppeneinschätzung, Verlags- oder Agenturbewerbung oder Buchmarketing auch gehören. Ich habe auch schon mit zwei Kundinnen gearbeitet, die sich nur bei konkreten Fragen gemeldet haben und immer mal wieder eine einzelne Stunde gebucht haben. Also es geht alles Mögliche. Gibt es verschiedene Abstufungen des Stillektorats? Okay, wahrscheinlich ist das jetzt keine Frage, die dich bisher beschäftigt hat, weil du vielleicht noch gar nicht weißt, dass das geht. Was mir in mehreren Lektoratskursen, danke lieber VfL, immer wieder eingetrichtert wurde, mach das, wofür du bezahlt wirst. Wenn ich jedes Mal hier und da mal eine halbe Stunde länger brauche, kommen am Ende des Monats mehrere unbezahlte Tage zusammen. Diese unprofessionelle Art zu arbeiten versuche ich mir schon seit einem Jahr abzutrainieren. Ich struggle immer noch damit, aber ich tracke inzwischen meine Zeiten sehr viel genauer. Okay, warum sollte mich das interessieren, wie du arbeitest, Xenia? Das fragst du dich vielleicht jetzt. Dazu komme ich jetzt. Wenn ich arbeite, wofür ich bezahlt werde, heißt es umgekehrt, du kannst mich für das bezahlen, was du brauchst und mehr nicht. Dafür habe ich schon eine grobe Einteilung vorgenommen. Ich weiß, dass einige das noch genauer aufspalten, aber das kannst du auch mit mir persönlich besprechen, wenn du das möchtest. Hier nur ein paar Beispiele. Das intensivste Stillektorat ist im Grunde das Lektorat, wie ich es nach meinem qualitativen Anspruch mache. Ich erkläre dir alle Begrifflichkeiten anhand von Beispielen deines Texts, schlage dir hin und wieder Lösungsmöglichkeiten vor, wenn ich Stellen als komplex empfinde und bei einem weniger intensiven Lektorat ist es problemorientierter. Ich weise dich auf die Probleme hin, du musst sie aber selbst lösen. Und die Begrifflichkeiten erkläre ich in einem vorgefertigten Glossar mit fiktiven Beispielen, die nicht aus deinem Manuskript kommen. Es ist also viel allgemeiner, dabei musst du sehr viel selbst denken. Und eine besondere Option, die ich nur durch die Arbeit mit einem Kunden aufgenommen habe, im Grunde hat er es entwickelt, ist das kreatives Dilektorat. Übrigens wird es dazu in nächster Zeit ein schriftliches Interview geben, schriftlich, nicht beim Podcast, das ihr auf meinem Blog finden werdet. Auf jeden Fall jetzt noch in diesem Jahr, also 2024. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, wann es genau rauskommt. Aber um das auf keinen Fall zu verpassen, kannst du natürlich meinen Newsletter abonnieren. Da wird es nicht an dir vorbeigehen. Das kreative Stillektorat ist sehr invasiv und ist nur etwas für Menschen, die Kontrolle abgeben können. Heißt, für mich wäre das zum Beispiel nichts. Ich bewundere AutorInnen, die das können. Es bedeutet, ich erkläre nichts. In diesem Überarbeitungsmodus, den ich halt auch schon beim üblichen Stillektorat anwende, schreibe ich deinen Text um. Du wirst nie erfahren, warum ich das mache, warum ich etwas umschreibe, wie ich es umschreibe, es sei denn, du buchst eine Beratungsstunde und fragst mich. Wenn du das kannst, also nicht zu wissen, warum ich etwas umstelle, wie ich es umstelle und quasi wirklich die Kontrolle komplett abgeben kannst, dann ist das eine ziemlich günstige Lektoratsoption. Allerdings, dass ich deinen Stil annehme und es so ausdrücke, wie du es ausdrücken würdest und deine Probleme so löse, wie du sie lösen würdest und dass du dabei halt auch verstehst, dass ich hier Wissen anwende und nicht einfach nach Gutdünken irgendwas streiche, umschreibe oder ergänze, das setzt ja schon ein bisschen Wissen voraus. Also das heißt, es wäre schon ganz gut, wenn du teilweise erkennst, was ich da mache, weil wenn du andere Ideen hast oder ich etwas missverstanden habe und du das dann halt doch nochmal umschreibst, dass du dann quasi trotzdem erkennst, warum ich es umgeschrieben habe. Das wäre schon ganz hilfreich. Bei ganz harten Fällen erkläre ich natürlich etwas, wenn ich zum Beispiel merke, okay, die Perspektiven sind total wild. Hier muss ich ein bisschen was dazu schreiben. Aber in dem Fall würde ich wahrscheinlich sowieso je nach Wildheitsgrad vorher Absprache halten. Für manche kratzt das vielleicht schon am Ghostwriting. Ich sehe das nicht so. Dafür ist das Manuskript in dem Moment auch schon viel zu weit und ich mache ja auch keine strukturellen Änderungen. Ich habe Ghostwriting erwähnt. Was zum Heiligen Geist ist Ghostwriting und hat das was mit Halloween zu tun? Auch wenn wir bald Halloween haben, leider nein. Aber ich stehe auf Dark Stories, also falls du was für mich zum Lektorieren hast. Okay, aber darum geht's nicht. Ghostwriting heißt, jemand anderes schreibt dein Buch. What? Warum sollte das jemand machen? Nein, wahrscheinlich stellst du dir diese Frage nicht, wenn du den Punkt interessant findest. Nun, manche Menschen sind verdammt kreativ. Oder haben eine Geschichte zu erzählen, vielleicht ihre eigene. Ghostwriter werden besonders oft bei Autobiografien gebucht. Das wurde ich tatsächlich auch schon und habe schon für jemanden eine Autobiografie quasi geschrieben. Es gibt einfach manche Geschichten, die erzählt werden müssen. Menschen, deren Stimmen gehört werden müssen. Und das sollte nicht daran scheitern, dass diese Menschen ungern selbst schreiben oder sich nicht sicher daran fühlen. Es ist natürlich ein ganz anderes Verfahren jetzt als ein Lektorat und kann ganz unterschiedlich sein. Aber in dem Fall von Autobiografien gehört das meistens dazu, dass man Interviews führt und persönlichen Kontakt hat, um eben diese Geschichte zu verstehen und in der Stimme dieser Person zu schreiben. Vollständiges Ghostwriting bei Romanen ist eine andere Sache und da sind die Meinungen auch gespalten. Einige finden das moralisch verwerflich. Ich denke mir, ja, warum nicht, solange die Ghostwriter-Person fair bezahlt wird? Mensch entscheidet ja letztendlich selbst, ob er möchte, dass eine andere Person die Worte als ihre eigenen verkauft. Und ich finde, es kann beiden Parteien nützen. Ganz abgesehen von der Bezahlung ist das eine erfüllende Arbeit. Aber behaltet den Punkt mit der Bezahlung im Hinterkopf. Es kann zum Beispiel vorkommen, dass ich mich selbst nicht traue zu veröffentlichen und mich freue, wenn es eine andere Person für mich quasi tut. Dadurch könnte ich auch Selbstbewusstsein gewinnen, vielleicht mit der Zeit selbst etwas publizieren. Aber das ist nur ein Beispiel. Das Problem ist nämlich, dass viele Ghostwriter extrem unterbezahlt sind. Und wenn das Buch boomt, haben nur die wenigsten so einen Vertrag, dass sie Prozente bekommen. Das ist aber generell eine Möglichkeit, das mit den Prozenten, wie sich Ghostwriter bezahlen lassen können. Und es kann bei bekannten Menschen, bekannten Persönlichkeiten auch die bessere Option sein. Über den Punkt solltet ihr euch aber wahrscheinlich eher bei Menschen erkundigen, die tatsächlich Romane ghostwriten. Ich habe es bisher nicht gemacht. Okay, das war intens. Dein Kopf schwirrt wahrscheinlich, wenn du das meiste noch nicht kanntest. Lass es sacken, wenn du dich nach einem Lektorat umsiehst oder dein Angebot als Lektorin erweitern möchtest. Wenn du nun gar nicht mehr weiter weißt und eine Fremdeinschätzung brauchst, können wir auch im kostenlosen Kennenlerngespräch darüber quatschen. Jetzt hast du ja schon ein bisschen Hintergrundwissen und wir können gleich an das Problem rangehen. Wenn du diese Folge informativ fandest, kannst du mir etwas Gutes tun, indem du die Folge bei deinem Podcast-Anbieter rezensierst. Und wenn du keine Folge, keinen Blogartikel, kein Freebie oder Ratgeber von mir verpassen willst, ja, möglicherweise ist das ein Teaser für eine Sache, an der ich gerade arbeite, dann abonniere meinen Equal-Letter. Den Link findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Bei Fragen, Themenwünschen, Lektoratsanfragen melde dich per E-Mail bei mir unter podcast@equalrights.de. Auch die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Gruselige Lesestunden, düstere Schreibstunden. Mach's gut, schreib gut. Happy Halloween!